Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Battle Merchant Podcasts. Mein Name ist Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute haben wir uns ein richtig saftiges Thema vorgenommen, nämlich Mythen und Missverständnisse über mittelalterliche Schlachten, Waffen und Rüstungen.
Und davon gibt's reichlich. Ich meine, wir alle kennen die Filmszenen. Zwei Heere stehen sich gegenüber, irgendwer brüllt einen Schlachtruf und dann rennen alle gleichzeitig los und prügeln wild aufeinander ein. Totales Chaos, alles vorbei nach 5 Minuten.
Wobei das natürlich dramaturgisch super funktioniert. Für Hollywood ist so ein frontaler Zusammenprall visuell einfach spektakulär. Aber wenn man sich anschaut, wie mittelalterliche Schlachten wirklich abliefen, dann war das fast das komplette Gegenteil davon. Die waren taktisch durchdacht, oft über Stunden hinweg.
Das ist der entscheidende Punkt. Häufig begann eine Feldschlacht im Mittelalter ziemlich statisch. Beide Seiten bezogen Position, man schätzte den Gegner ein, Bogenschützen schossen ein paar Salven. Dann gab's oft erstmal Vorstöße, Plänklergefechte, ein zähes Ringen um Positionen. Die Eskalation zum großen Angriff kam erst, wenn eine Seite einen klaren Vorteil sah. Je nach Epoche und Region konnte es aber auch schneller eskalieren.
Die Schlacht von Hastings 1066 ist da ein Paradebeispiel. Harold Godwinson hatte seine Angelsachsen auf dem Senlac Hill positioniert, mit einem dichten Schildwall. Huskals vorne, die Elite mit ihren schweren Dänenäxten. Dahinter die Fürth-Milizen. Die Normannen mussten den Hang hinauf angreifen und der Schildwall hat stundenlang gehalten. Das zog sich über den gesamten Tag hin, von morgens bis in den späten Nachmittag.
Und Wilhelm hat das letztlich geknackt. Wahrscheinlich durch vorgetäuschte Rückzüge. Auch wenn das unter Historikern umstritten ist. Teile der Angelsachsen brachen jedenfalls aus der Formation aus, um die vermeintlich fliehenden Normannen zu verfolgen. Und dann waren sie isoliert und wurden von der Kavallerie aufgerieben. Ein disziplinierter Schildwall war sehr widerstandsfähig, aber eben nicht unüberwindlich.
Hier zeigt sich ein wichtiges Prinzip. Defensive Positionen waren im Mittelalter ein enormer Vorteil. Wer eine gute Stellung hatte und die Nerven behielt, der hatte oft die besseren Karten. Das sieht man auch bei den Hussiten im 15. Jahrhundert mit ihren Wagenburgen. Die Hussiten sind da ein fantastisches Beispiel. Jan Schischka hat die Kriegswagen zu mobilen Festungen zusammengekettet, mit Hakenbüchsen und Haubitzen bestückt. Bei der Schlacht von Tachov 1427 standen die Hussiten einer deutlich größeren Kreuzfahrerarmee gegenüber. Und die sind geflohen, bevor es überhaupt zum richtigen Kampf kam. Der Anblick der Wagenburg, das Donnern der Geschütze, aber auch Führungsstreitigkeiten unter den Anführern, die Moral nach der Niederlage bei Zwettl und das schwierige Gelände, alles spielte da zusammen.
Was nochmal unterstreicht, wie wichtig taktische Innovation war. Die Hussiten haben 5 Kreuzzüge abgewehrt mit der Methode. Das war kein wildes Draufhauen. Das war durchdachte Kombination aus Artillerie, Infanterie und leichter Reiterei für den Gegenstoß.
Das bringt uns zu einem weiteren Punkt, der in Filmen komplett untergeht. Mittelalterliche Heere waren nicht einfach ein Haufen Leute mit Waffen. Die waren in der Regel dreigeteilt aufgestellt. Vorhut, Hauptstreitmacht und Reserve. Jede Abteilung hatte ihre Aufgabe.
Vorhut oft mit Fernkämpfern, Bogenschützen, Armbrustschützen. Hauptstreitmacht mit der schweren Kavallerie und den Fußsoldaten. Und die Reserve für Flankenangriffe oder wenn es irgendwo brenzlig wurde. Das war ein System, das flexibel reagieren konnte.
Wobei die Taktik stark variierte, je nach Region und Epoche. Im Frühmittelalter sah das anders aus als im Spätmittelalter, wo Infanterieformationen wie die Schweizer Gewalthaufen mit Piken immer wichtiger wurden. Es gab nicht die eine mittelalterliche Kampfweise.
Und es gab auch nicht den einen Kriegsgrund. Das ist noch so ein Mythos, den Filme gerne bedienen. Da marschiert immer irgendein böser König los, um fremde Länder zu erobern. In Wirklichkeit waren die häufigsten Auslöser für Kriege, wie soll ich sagen, eher juristisch-dynastischer Natur. Erbfolgestreitigkeiten, Machtansprüche, Lehnsstreitigkeiten.
Der Hundertjährige Krieg ist das Paradebeispiel. Der begann im Kern, weil Edward III. Über seine Mutter Isabella einen Erbanspruch auf den französischen Thron geltend machte. Die Rosenkriege in England, Lancaster gegen York, auch ein dynastischer Konflikt um die Krone. Das waren keine simplen Raubzüge. Die hatten komplexe politische und rechtliche Hintergründe.
Reine Eroberungskriege, so wie Hollywood sie zeigt, waren eher die Ausnahme. Und selbst wenn es Expansion gab, wie bei der Ostexpansion oder den Kreuzzügen, dann wurde das oft legitimiert durch Rechtstitel, durch religiöse Autorität. Gleichzeitig waren Expansion, Fehden und Grenzkriege ständig dabei. Die Grenzen sind fließend. Man hat sich nicht einfach hingestellt und gesagt, ich will das haben, also nehme ich's mir.
Wobei das Ergebnis manchmal trotzdem dasselbe war. Aber die Legitimation war den Leuten wichtig. Ohne Rechtsgrundlage riskierte man die Ächtung durch andere Fürsten.
Was es dann natürlich umso faszinierender macht. Die mittelalterliche Kriegsführung war ein hochkomplexes Zusammenspiel aus Diplomatie, Taktik und Technologie. Weit weg vom filmischen Klischee der hirnlosen Hau-drauf-Mentalität.
Und die komplexen Hintergründe wollen wir in der Folge aufdröseln. Es gibt da noch einiges zu den Waffen und Rüstungen selbst, wo die Mythen mindestens genauso hartnäckig sind. Kommen wir mal zu einem meiner absoluten Lieblingsmythen. Der unbewegliche Ritter, der mit einem Kran aufs Pferd gehoben werden muss und bei einem Sturz wie ein Käfer auf dem Rücken liegt.
Ja, das Bild hält sich wirklich hartnäckig. Dabei ist es grundlegend falsch. Ein gut gefertigter Plattenharnisch des 15. Jahrhunderts wog so um die 20 bis 25 Kilo für den Feldeinsatz. Und das Entscheidende ist die Verteilung. Das Gewicht lag nicht nur auf den Schultern wie bei einem Kettenhemd, sondern war über den ganzen Körper verteilt. Brust, Rücken, Arme, Beine, alles hat einen Teil getragen.
Und das merkt man sofort, wenn man mal selbst eins angezogen hat. Ein Kettenhemd wiegt so um die 10 bis 12 Kilo. Und das lastet vor allem auf Schultern und Nacken. Außer du gürtest es gut und hast Polsterung drunter, dann verteilt sich ein Teil auch auf die Hüfte. Nach einer Stunde spürst du das richtig. Ein Plattenharnisch mit ähnlichem Gewicht fühlt sich durch die Verteilung auf die Hüfte und die Beine deutlich angenehmer an. Du kannst darin laufen, dich bücken, aufstehen, wenn du am Boden liegst. Erfahrene Kämpfer konnten in voller Rüstung rennen.
Fairerweise muss man differenzieren. Die Formulierung, dass Ritter darin akrobatische Manöver durchführen konnten, die liest man manchmal. Das ist etwas übertrieben. Es war gute Beweglichkeit, ja, aber Akrobatik im heutigen Sinne, da muss man genau hinschauen. Du konntest dich bewegen, kämpfen, aufs Pferd steigen ohne Hilfe, aber du hast trotzdem 20 Kilo am Körper. Das schränkt irgendwann ein.
Zum Vergleich: Heutige Soldaten tragen mit Schutzweste, Helm, Munition und Rucksack oft ähnlich viel. Teilweise sogar mehr. Und die bewegen sich auch damit durch schwieriges Gelände. Das relativiert den Mythos nochmal ganz erheblich.
Und man darf nicht vergessen, dass der Plattenharnisch ja der Endpunkt einer langen Entwicklung war. Die Rüstungstechnik hat sich über Jahrhunderte schrittweise weiterentwickelt. Erst Textilpanzer wie der Gambeson, dann Kettenhemden, dann einzelne Plattenteile an kritischen Stellen und schließlich der Vollharnisch.
Der Gambeson ist übrigens so ein unterschätztes Stück Ausrüstung. Je nach Region und Zeit gab es zwei Bauweisen. Entweder mehrere Lagen Leinen oder Wollstoff zusammengesteppt oder halt mit Wolle, Baumwolle oder Stoffresten ausgestopft. Beides ergab ein richtig dickes Polster. Der wog schätzungsweise so 3 bis 6 Kilo und hat allein schon erstaunlich gut gegen Schnitte und stumpfe Einwirkungen geschützt. Viele einfache Kämpfer trugen nur einen Gambeson und sonst nichts.
Und selbst unter dem Kettenhemd war der Gambeson quasi Pflicht. Ohne die Polsterung drunter überträgten Kettenpanzer die Wucht des Schlages direkt auf den Körper. Die Kombination aus textiler Polsterung und Ringpanzer war über Jahrhunderte der Standard. Ein richtig guter Kompromiss aus Schutz und Beweglichkeit.
Wobei es bei der Entwicklungsgeschichte eine Sache gibt, die unter Historikern tatsächlich diskutiert wird. Im Blogpost werden auch Lederrüstungen als eine Stufe erwähnt. Und da ist die Sache historisch durchaus umstritten.
Reine Lederrüstungen im europäischen Mittelalter, also als eigenständige Schutzausrüstung, das sehen viele Historiker heute kritisch. Es gab gehärtetes Leder, cuir bouilli, für einzelne Komponenten. Aber als vollwertige Alternative zum Kettenhemd, da haben sich Gambeson und Kette als überlegen und sogar günstiger erwiesen.
Das ist im Grunde ein Mythos, der vor allem aus Film und Fantasy kommt. Da sieht man ständig diese braunen Lederrüstungen, weil die visuell gut aussehen. In der Realität war Leder eher als Trägermaterial für Metallteile im Einsatz oder eben für einzelne Stücke. Bei den Brigantinen zum Beispiel, die hatten Metallplatten zwischen Leder- oder Stofflagen genietet. Aber das war halt keine reine Lederrüstung.
Das wirft unweigerlich die Frage auf, warum sich der Mythos vom unbeweglichen Ritter eigentlich so hartnäckig hält. Da gibt's eine ziemlich naheliegende Erklärung, die oft übersehen wird. Es ist die Verwechslung von Kampfrüstungen mit Turnierrüstungen.
Das Stechzeug.
Die Turnierrüstungen, insbesondere das Stechzeug für Lanzenkämpfe, waren tatsächlich deutlich schwerer als Feldharnische. Die hatten massive Verstärkungen an der Brust gegen Lanzeneinschläge. Spezielle Helme, wie den Froschmaulhelm, der praktisch zugeschweißt aussah, die konnten über 40 Kilo wiegen. Darin konntest du dich wirklich kaum bewegen. Musst du aber auch nicht. Du sitzt ja auf dem Pferd und reitest geradeaus.
Das ist wohl die Quelle des Mythos. Wenn Leute in Museen die prunkvollen, massiven Turnierrüstungen sehen, denken sie, so hat man auch im Krieg gekämpft. Aber die Feldrüstung war ein völlig anderes Produkt. Leichter, flexibler, auf Vielseitigkeit ausgelegt.
Übrigens, wenn euch die Folge gefällt, lasst gerne ein Abo da oder empfehlt uns weiter. Das hilft uns, noch mehr solcher Themen aufzuarbeiten.
Und die Rüstungsentwicklung verlief auch nicht überall gleich schnell. Norditalien, vor allem Mailand, war ein Zentrum der Plattnerkunst. Die waren technologisch weit vorn. In anderen Regionen Europas kämpfte man zur selben Zeit noch vorwiegend in Kettenhemden. Es gab kein einheitliches Update für alle gleichzeitig.
Was die Sache noch faszinierender macht: Mittelalterliche Rüstungstechnik war echte Ingenieurskunst. Maßgeschneidert, optimiert auf den Träger. Ein schrittweiser Prozess über Jahrhunderte. Weit entfernt von der plumpen Blechdose, die uns Filme gerne verkaufen wollen. Kommen wir mal zu den Waffen selbst, denn da sitzt ein Mythos besonders tief. In praktisch jedem Mittelalterfilm ist das Schwert die Waffe schlechthin. Der Held zieht sein Schwert und damit wird gekämpft.
Und in der Realität war das Schwert für die meisten Kämpfer eine Zweitwaffe. Auf dem Schlachtfeld hatten Stangenwaffen absoluten Vorrang. Spieße, Lanzen, Hellebarden, alles, was Reichweite bietet. Der Grund ist simpel. Wer seinen Gegner auf 3-4 Meter Entfernung treffen kann, hat einen massiven Vorteil gegenüber jemandem, der erst auf Armlänge rankommen muss.
Man kann das Schwert im Grunde mit der Pistole bei modernen Soldaten vergleichen. Die tragen auch ein Sturmgewehr als Hauptwaffe und die Pistole als Backup, falls es eng wird. Genauso war das Schwert die Waffe für den Fall, dass die Lanze gebrochen war oder der Kampf so dicht wurde, dass man mit einer Stangenwaffe nicht mehr hantieren konnte.
Wir dürfen jedoch nicht vergessen, warum Filme trotzdem immer das Schwert in den Mittelpunkt stellen. Das hat weniger mit militärischer Realität zu tun, als mit Symbolik. Ein Schwert war ein Statussymbol. Ritter wurden mit dem Schwert gegürtet. Schwüre wurden auf Schwerter geleistet. Es war das Symbol der ritterlichen Schicht. Das macht's filmisch so attraktiv.
Und es sieht im Zweikampf natürlich besser aus als eine Lanze. Zwei Ritter mit 5 Meter langen Spießen, die versuchen, sich gegenseitig auf Distanz zu halten, das ist dramaturgisch einfach weniger spektakulär, sagen wir mal so. Aber militärisch war es die Realität.
Das gilt übrigens auch für Streitkolben und Streithämmer. Die werden gerne als die ultimativen Rüstungsknacker dargestellt. So nach dem Motto, was das Schwert nicht durchschneidet, zertrümmert der Streitkolben eben. In Wirklichkeit war ihre Wirkungsweise eine andere. Sie sollten die Wucht auf den Träger übertragen, nicht die Rüstung durchschlagen. Ein vernünftiger Plattenharnisch hat einen Treffer zwar abgefedert, aber ein kräftiger Schlag konnte trotzdem Knochen brechen oder den Gegner außer Gefecht setzen.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Was in Filmen fast nie vorkommt, sind messerartige Waffen. Falchions zum Beispiel oder das sogenannte lange Messer. Die waren im Spätmittelalter enorm verbreitet, besonders bei den Fußtruppen und der Infanterie, also bei Kämpfern unterhalb der ritterlichen Schicht.
Ein Falchion war im Grunde eine einschneidige Hiebwaffe mit breiter Klinge. Leichter als ein Ritterschwert und vor allem günstiger herzustellen. Das Thorpe-Falchion aus England, so um 1320 datiert, wog nur knapp 900 Gramm. Das waren praktische Alltagswaffen für Leute, die sich kein teures Schwert leisten konnten oder wollten.
Und das lange Messer war im deutschen Sprachraum das Pendant dazu. Ähnliche Funktion, aber mit aufgenieteten Griffschalen statt einem Schwertgriff. Man findet die in den Fechtbüchern von Thalhoffer oder Hans Le Küchner ausführlich beschrieben. Im Reenactment sind die übrigens sehr beliebt, weil sie vielseitig und handlich sind.
Was uns zum Langbogen bringt. Und da wird's richtig interessant. Der englische Langbogen war zweifellos eine effektive Fernwaffe. Aber er war kein Allheilmittel, das mühelos jede Rüstung durchschlagen konnte. Die Bögen von der Mary Rose, eines der wichtigsten Kriegsschiffe Heinrichs VIII., das 1545 sank, die hatten Zuggewichte von 120 bis 160 englischen Pfund. Das sind 55 bis 72 Kilo. Um so einen Bogen zu spannen, brauchte man jahrelanges Training von Kindheit an. Die Skelette von Bogenschützen zeigen regelrechte Deformationen an Schultern und Wirbelsäule durch die permanente Belastung.
Und trotz der enormen Kraft, gegen einen guten Plattenharnisch hat selbst so ein Bogen oft nicht ausgereicht. Man muss auch unterscheiden, im Massenbeschuss auf 150, 200 Meter Entfernung ging es nicht um Präzision, sondern um Volumen. Tausende Pfeile in eine Formation. Da trifft man immer jemanden an einer schlecht geschützten Stelle. Aber auf den einzelnen Ritter im Vollharnisch gezielt, das war eine andere Sache.
Das Prinzip war eher wie Artillerie. Flächenwirkung statt Einzelschuss. Und genau deswegen haben sich Rüstungen als Reaktion weiterentwickelt. Es war ein ständiges Wettrüsten, das sich durch die gesamte Epoche durchzog.
Das zeigt sich besonders deutlich beim Aufkommen der Feuerwaffen im 14. Jahrhundert. Da denken viele, das war das sofortige Ende der Ritterrüstung. Peng, Schuss, Rüstung nutzlos.
Und in Wahrheit?
War es genau andersherum. Die ersten Handrohre um 1330, 1340 waren primitive Vorderlader mit Rohren von vielleicht 20 bis 60 Zentimetern Länge. Die hatten eine Schussrate von einmal pro Minute, wenn es gut lief. Ein Langbogenschütze hat in der gleichen Zeit 10 bis 12 Pfeile abgeschossen. Und die Durchschlagskraft, die war anfangs im Bereich einer guten Armbrust, aber stark abhängig von Kaliber, Pulver und Distanz. Bis etwa 100 Meter konnten sie Ritterrüstungen durchschlagen. Darüber hinaus nahm die Wirkung aber stark ab.
Also haben die Rüstungsbauer nicht aufgegeben, sondern angepasst. Die Plattenpanzer des 15. Jahrhunderts wurden gezielt verstärkt. Mit dickeren Platten an der Brust. Abgeschrägten Flächen zum Ablenken von Geschossen. Manche Harnische tragen sogar Beschussmarken als Qualitätsnachweis, sogenannte Proofmarks, wo der Plattner nachgewiesen hat, dass das Stück einem Schuss standhält.
Es hat über 200 Jahre gedauert, von den ersten Handrohren bis die Feuerwaffen wirklich so durchschlagskräftig waren, dass Rüstungen nicht mehr mithalten konnten. Das war kein plötzlicher Umbruch, sondern ein schrittweiser Prozess.
Und selbst dann haben sich Brustpanzer noch bis ins 17. Jahrhundert gehalten, bei den Kürassieren zum Beispiel. Das Wettrüsten zwischen Angriff und Verteidigung ist letztlich ein roter Faden, der sich durch die gesamte Militärgeschichte zieht. Bis heute eigentlich. Jetzt haben wir über Schlachten, Rüstungen und Waffen gesprochen und eine ganze Menge Mythen auseinandergenommen. Aber die Frage bleibt ja, warum halten sich die falschen Vorstellungen eigentlich so hartnäckig?
Weil Filme und Serien nun mal nach anderen Regeln funktionieren als Geschichtsbücher. Eine taktisch geführte Schlacht, die sich über Stunden hinzieht, mit langen Phasen des Abwartens und Manövrierens, das lässt sich in 20 Minuten Screentime kaum spannend erzählen. Also wird verdichtet, vereinfacht, dramatisiert. Zwei Heere rennen aufeinander los, der Held schwingt sein Schwert. Alles vorbei nach 5 Minuten. Das ist dramaturgisch nachvollziehbar, aber historisch eben Quatsch.
Das Problem ist, dass sich die Bilder im Kopf festsetzen. Wenn man 10-mal gesehen hat, wie Ritter sich kaum bewegen können oder wie ein Schwerthieb mühelos durch Rüstung schneidet, dann glaubt man das irgendwann. Selbst wenn man eigentlich weiß, dass es so nicht war. Serien wie Vikings machen einiges besser. Die zeigen zumindest die Brutalität und das Chaos realistischer. Aber auch da wird natürlich verdichtet und für die Dramaturgie angepasst.
Allerdings hat sich glücklicherweise in den letzten Jahren einiges getan. Produktionen arbeiten häufiger mit historischen Beratern zusammen. Es gibt mehr Bewusstsein dafür. Outlaw King über Robert the Bruce war da ein ganz gutes Beispiel. Deutlich erdverbundener als ein Braveheart. Aber am Ende bleibt der Konflikt zwischen Unterhaltung und Genauigkeit.
Und da kommt für mich das Reenactment ins Spiel. Wenn du einmal selbst in einem Kettenhemd gesteckt hast, wenn du versuchst, in Formation zu bleiben, während neben dir alles drunter und drüber geht, dann merkst du sofort, was in Filmen nicht stimmt. Das ist eine Form der Wissensvermittlung, die kein Buch und kein Film ersetzen kann. Du begreifst buchstäblich, warum Formationen so wichtig waren. Warum defensive Positionen, wie wir bei Hastings gesehen haben, so ein Vorteil sind.
So ist es. Und neben der praktischen Erfahrung gibt es natürlich die Quellen selbst. Archäologische Funde, zeitgenössische Chroniken, die Fechtbücher, die wir erwähnt haben. Unser Bild von mittelalterlicher Kriegsführung verändert sich ständig, weil neue Funde auftauchen oder alte Quellen neu interpretiert werden. Das ist ein lebendiger Forschungsprozess.
Das finde ich das Faszinierende daran. Mittelalterliche Kriegsführung war kein simples Aufeinander-Eindreschen. Da steckte, wie wir bei den Rüstungen gesehen haben, echte Ingenieurskunst, taktisches Denken in den Formationen, jahrhundertelange Waffenentwicklung. Das alles auf ein paar Filmklischees zu reduzieren, wird der Epoche einfach nicht gerecht.
Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis aus der ganzen Folge. Die Komplexität und Vielfalt der mittelalterlichen Kriegsführung verdient es, genauer hinzuschauen. Nicht alles glauben, was man im Kino sieht. Quellen hinterfragen. Neugierig bleiben. Das historische Wissen entwickelt sich weiter. Und jede neue Erkenntnis macht das Bild ein Stück komplexer.
Und wer einmal anfängt, sich damit zu beschäftigen,
der kommt so schnell nicht wieder davon los. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
Das stimmt. Und damit sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Wenn euch das Thema gepackt hat und ihr noch tiefer einsteigen wollt, auf battlemerchant.com im Blog findet ihr eine ganze Reihe weiterer Artikel zu historischen Themen. Und natürlich auch ein umfangreiches Sortiment für alle, die Geschichte nicht nur lesen, sondern erleben wollen.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut und bleibt neugierig.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.